herzlich willkommen zur 604. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind in der Karibik und bevor der Sneakpod jetzt gleich die Panama Papers verbrennt, besprechen wir für euch den Film Die Geldwäscherei. Mit mir hier, der freundliche Spanier, das ist Christoph Brenner.
Hola! Hola, Chica. Chico. Chicos.
Chicos. Keine Ahnung. Sie. Und der Deutsche, das ist der Robert Krüger.
Ich dachte, du stellst mich als schwieriger Anwalt vor.
Ja, auch wenn du dich so fühlst.
Bin ich da in dem Fall trotzdem. Dann ist der Herr Giesbert, die hier Betrogene, die um ihre Altersvorsorge und um ihr Geld bangen muss.
Hallöchen! Ja. Du hast letzte Woche angesagt, dass wir diesen Film schauen sollen.
Ja, habe ich mich einfach so getraut.
Wie hast du den entdeckt? Wurde der dir auch so penetrant vor die Nase gerieben auf Netflix?
Ja, das konnte man nicht entdecken. Der ist auf Netflix, also wir reden, wir haben es noch gar nicht gesagt, wir reden über The Laundromat, also die auf Deutsch die Geldwäscherei.
Habe ich das nicht im Intro gesagt?
Hast du? Bin ich sicher.
Ja, hast du. Ja,
ja. Hast du? Okay, dann
du hast mir immer nur zugehört. Wenn ich sage Robert Krüger und dann reagierst du.
Nee, ich habe schon auch zugehört, wie der, ich habe zuerst gedacht, werde ich der Spanier, wird Christoph der Spanier, werde ich der Spanier? Und dann wurde Christoph der Spanier.
Hola.
Ja.
Hola.
Genau.
Christoph holt gleich seine Kastagnetten raus und tanzt.
Ja. Nee, wie habe ich den entdeckt? Ja, Netflix hat mir den ins Gesicht gedrückt und ich habe zuerst gedacht, ach, schon wieder irgend so ein belangloser neuer Netflix-Film. Manchmal ist ja da auch echt Dreck dabei.
Da ist ganz schön viel Schrott dabei.
Und wenn du dann immer schon dieses N oben in der Ecke siehst, wo du denkst, ah, eine Netflix-Produktion, herzlichen Dank auch, dann bin ich mittlerweile immer so ein bisschen negativ voreingestellt. Aber dann habe ich plötzlich gesehen, oh, das ist doch Meryl Streep. Und habe ich diesen Trailer rausgelassen.
Auch so.
Oh, das ist Gary Oldman. Oh, das ist Antonio Banderas. Hey, mein Gott, was ist denn hier los?
Die habe ich alle natürlich nicht erkannt, aber ja. Ich werde im Moment von Netflix mit The King penetriert, aber ich glaube, das ist was der Christoph eher gucken will. Das möchte ich gar nicht gucken.
Stefan, ich habe leider nichts gehört, was du gesagt hast. Du hast von The King gesprochen, so viel weiß ich.
Ja, genau.
Vielleicht hast du gesagt, dass es was für mich ist.
Ich werde von Netflix davon damit penetriert und ich dachte, dass das vielleicht was für dich sein könnte.
Genau, das dachte ich mir, dass du das sagst, obwohl ich es nicht gehört habe. Ja, glaube ich auch, habe ich verdammt viel Bock drauf, aber das ist, glaube ich, irgendwie eine Vorschau oder so, oder? Das kommt noch gar nicht, oder?
Echt?
Ich meine, okay. Also ich habe es jedenfalls nicht gefunden.
Ja, dann
was ich ziemlich blöd finde, die sollen gefälligst Werbung machen, wenn es dann auch da ist, damit wie früher mich da erst wochenlang drauf freuen. Was soll denn der Quatsch? Freunde, wir haben Probleme mit unserer Verbindung. Ich höre fast nichts, was ihr sagt.
Okay, dann rufe ich dich jetzt nochmal an.
Mhm.
Bob, wie ist deine?
Ja, ich höre dich ganz hervorragend und der Christoph ist gelegentlich weg.
Ja, zum Christoph hatte ich jetzt auch einen Aussetzer. Ich hoffe, ich habe es den Christoph weggedrückt.
Bob? Ja, hast du. Ich bin hier. Alles gut. Falls wir das in der Sendung lassen, rede ich mal das Loch zu, ne?
Ich habe schon einen Edit-Marker hingemacht, dass
wir ja, okay.
Einfach rausschneiden. Ja,
schneiden wir es raus.
Christoph?
Ja, ich bin da.
Ist die Verbindung besser?
Weiß ich nicht, wird sich rausstellen.
Kannst du den Rechner noch irgendwie wieder zwei...
Ja, ich baue ihn gerade ein bisschen höher. So.
Rutschen,
vielleicht ist es jetzt besser.
Ich habe es ja neulich vor Ort angeguckt, das ist ja irgendwie lustig.
Das ist echt absonderlich.
Ja. Das ist halt blöd, dass es so offen ist bei euch, sonst könntest du dich irgendwo weiter draußen hinsetzen. Aber
ja, genau. Ich muss mich halt irgendwo hinsetzen, wo auch ein Zimmer ist. Und ja. Zimmer haben wir halt nicht so viele. Platz, aber keine Zimmer.
Und draußen ist einfach zu kalt mittlerweile.
Ja.
Oh, draußen Podcast, ich freue mich, wenn im nächsten Sommer mache ich das auch mal. Gut, wir sind wieder da. Der Christoph bleibt hoffentlich bei uns.
Mhm.
Und der Bob erzählt uns jetzt über die Geldwäscherei. Worum ging es?
Ja, also im Wesentlichen ist das der Film über die Panama Papers, wenn man so will, und der neueste Film von Steven Soderbergh. Wir haben, wie schon erwähnt, in den Hauptrollen Meryl Streep, die spielt eine Dame, die durch einen bedauerlichen Unfall ihren Mann verliert und dann eben vor der Frage steht, wie das denn jetzt mit der Versicherung ist, weil da ist ein Unternehmen beteiligt durch deren Verschulden oder Nichtverschulden oder jedenfalls deren Versicherung müsste theoretisch sozusagen irgendwie was dafür zahlen, dass ihr Mann jetzt tot ist, in eine Entschädigung, in ein Schmerzensgeld. Und da stellt sich dann raus, dass da irgendwelche dubiosen Geldgeschäfte da dahinter stecken und der Film macht dann noch so ein paar Sprünge, erzählt uns noch ein paar andere persönliche Schicksale, die alle in irgendeiner Form damit zusammenhängen, dass Unternehmen entweder auf betrügerische Art und Weisen gegründet werden oder aus Steuervermeidungsgründen oder und am Ende das Geld in irgendwelchen Briefkastenfirmen in Panama landet. Und da kommen wir halt zu den Panama Papers, da kommen dann auch unsere anderen beiden Hauptdarsteller, Antonio Banderas und Gary Oldman, zum Tragen. Die spielen zwei Anwälte, die in Panama ein Unternehmen gegründet haben, Mossack und Fonseca. Das Unternehmen gab es wirklich, das gibt es mittlerweile seit den Panama Papers nicht mehr, aber das ist so sozusagen verbrieft. Und die machen so, machen genau sowas, Dienstleistungen anbieten, um Briefkastenfirmen zu gründen. Und der Film versucht uns dann auf humorvolle Art und Weise so ein bisschen diese ganze Sachlage auseinander zu dividieren. Das erinnert so ein bisschen an Margin Call oder The Big Short eher sogar. Eigentlich eher an The Big Short. Wir kriegen so die Welt von beiden Seiten erzählt, einmal wie sie auf so einer Mission ist, um irgendwie rauszukriegen, wer ist denn jetzt eigentlich zuständig, wer verweigert ihr da, dass sie das Geld bekommt und wie kann sie da irgendwen zur Rechenschaft ziehen, und auf der anderen Seite Mossack und Fonseca, die erklären uns, die beiden Hauptfiguren durchbrechen ständig die vierte Wand, reden eigentlich die ganze Zeit immer zu uns und erklären uns auf so einer Metaebene, wie das alles so gekommen ist und dass sie ja eigentlich total unschuldige arme Würstchen sind, die nur irgendwie eine Lücke gefunden haben, in der sie Geld verdienen können, und dass sie eigentlich nicht die Bösen sind, sondern dass die Gesetze, die das zulassen, natürlich die Bösen sind. Und das ist einfach sehr schön ineinander montiert, wenn die dann beide mit weißen Hüten, weißen Anzügen und Panama-Hüten und einem blauen Cocktail mit Schirmchen in der Hand am Strand in einem Strandkorb sitzen und dir erklären, wie das alles damals gekommen ist, und so halt direkt durch die vierte Wand in dein Wohnzimmer. Während Meryl Streep eigentlich eben das nicht macht, sondern die ist auf der Seite des Films ist es ein klassischer Film, der dir eine Geschichte erzählt, die du so verfolgen kannst. Wie gesagt, auch bis in die Nebenrollen.
Da hatte ich Schwierigkeiten, ja? Muss ich sagen. Ich konnte das nicht immer verfolgen. Also entweder habe ich es nicht verstanden, weil die Sachen voraussetzen, die ich nicht weiß oder nicht verstehe oder nicht, keine Ahnung. Aber ich hatte total Schwierigkeiten zu verstehen, was mir dieser Film erzählen will. Ich fand ihn toll, er war super montiert, er war toll erzählt, aber ich hab's nicht gerafft.
Ja, ich gebe zu, auf der Seite von der Meryl Streep Story sind so ein paar Sachen, die einfach so lose rumhängen, und wo man am Anfang denkt, das müsste ein Kontinuum von Geschichte sein, und ich glaube, das ist nicht so gedacht, sondern in den Panama Papers sind ja auch einfach Dutzende, Hunderte, Tausende von verschiedenen Fällen von irgendeiner Art von Betrug und Gemeinheit drin. Mal ist es Steuerhinterziehung, mal ist es Briefkastenfirmen, um irgendwelche Zuständigkeiten sozusagen so lange zu verschleiern, bis niemand mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann, wenn irgendwas schief geht. Mal ist es Geldwäsche und so weiter. Am Ende immer irgendwelche Konstrukte, damit Leute sich vor irgendwas aus der Verantwortung ziehen. Entweder vorm Steuern zahlen oder vor Geld zahlen an irgendwen, der es eigentlich kriegen müsste. Und ich glaube, so ist das auch eher gedacht, dass zum Beispiel dieses, sie will ein Haus kaufen und die Russen kaufen das ihr, oder sie will diese Wohnung kaufen und die Russen kaufen es ihr weg oder irgendwie so. Das am Anfang habe ich auch gedacht, wie hängt das denn jetzt zusammen? Also ist sie jetzt zweimal die Gefickte oder warum?
Wie die Russen dann da, und dann tauchen die nochmal halb auf und dann recherchiert sie den noch nach und dann sind sie wieder weg. Also
ja, das, also da gebe ich dir recht, das war so ein bisschen strange, aber ich glaube, das ist nur so ein, es gab ja noch so ein paar andere Fälle, die auch nicht weiter verfolgt wurden. Am Ende war Meryl Streep so die Hauptfigur, aber es gab ja durchaus noch so ein paar andere Kollegen.
Ja, dann der Typ, der irgendwie seine Frau mit der Freundin der Tochter betrügt.
Ja, genau.
Ja.
Ja, auch da ging es am Ende nur darum, dass er halt diese komischen Briefkastenfirmen hat, die irgendwelche Werte darstellen, die von diesem Trust kontrolliert werden und er das so beliebig hin und her shiften kann, wie er es gerade braucht, um Leute übers Ohr zu hauen.
Ja, ja.
Und es waren einfach mehrere Beispiele, und die am Ende immer Mossack und Fonseca im Hintergrund hatten, als diejenigen, die sozusagen die Infrastruktur zur Verfügung stellen, mit denen die Schurken dieser Welt ihr Geld in Sicherheit bringen. Und ich glaube, so ist das zu lesen. Aber ich gebe dir recht, ich fand es auch ein bisschen verwirrend, bis ich dann irgendwann dachte, okay, relax, das ist nicht so gedacht, dass du es zusammenhängend verstehen sollst. Aber ich, wie du schon sagst, er sieht toll aus. Er ist bis in die Nebenrollen mit Leuten besetzt, die man schon mal gesehen hat und teilweise auch echte Superstars sind, also die drei, die wir genannt haben, aber dann laufen da in die Nebenrollen irgendwie so Leute rum, die früher bei SNL waren, oder Robert Patrick hier, der Flüssigmetall-Terminator.
Echt?
Ja.
Ich kenne ja wieder niemanden.
Das war der Bootskapitän am Anfang.
Ah, ja.
Und
der muss ja schon ziemlich alt sein jetzt.
Ja, der ist auch schon ziemlich alt, genau. Und dann später, für Christoph vielleicht ganz nett, also für Claudia wäre jetzt Matthias Schönartz ist da noch drin später, der spielt diesen Typen, der nach China fährt und dort quasi erpresserisch tätig wird und dann in China auf eine Chinesin, spielt eine Chinesin, trifft, und das ist die Schauspielerin, die früher in Star Trek DS9 die Keiko gespielt hat. Also man sieht überall Gesichter und denkt sich, den kenne ich doch. Und Sharon Stone als Maklerin, also es ist wirklich fantastisch durch und durch.
Ja, die wird, Rosalind Chao wird ja auch bald in Mulan zu sehen sein, in der Neuverfilmung.
Tja, siehst du mal.
Mhm.
Es scheint tatsächlich so zu sein, dass nach wie vor, wenn Soderbergh ruft, dann kommen sie alle. Das ist ja auch gut so. Und ja, ich fand ihn auch toll, aber ich gehe mit Stefan, das ist ein bisschen seltsam, ist er schon auch. Und ich finde, das absolute Highlight ist tatsächlich Gary Oldman.
Ja, da habe ich auch ewig gebraucht, bis ich den erkannt habe. Also, ich habe ja eh ein bisschen Schwierigkeiten, aber dann so, warte mal, den kennst du, den hast du schon mal gesehen. Aber selbst dafür habe ich lange gebraucht, so. Warte mal, den kennst du doch irgendwo. Und der Dialekt, den er macht, das ist einfach so gut.
Ja, er spielt ja den Deutschen, also der von, Mossack, Jürgen Mossack, einer der Gründer von Mossack Fonseca, war ja tatsächlich Deutscher und den spielt er. Und manchmal hat er so einen ganz leichten deutschen Akzent, wenn er so, wenn er so sie irgendwas, need to be, sehr, so es spricht, aber auch nicht so dick aufgetragen und so übertrieben, sondern so ganz fein, wie jemand, der mal aus Deutschland kam, aber schon 15 Jahre da ist, aber immer, man hört es,
genau.
Ja, und man hört es aber immer noch so ein bisschen, und es ist echt gut gemacht, also ja. Wirklich gut, ja. Ja, und natürlich Banderas, also ich meine, wenn er seine Brille aufsetzt und durch dieses komische UNO, UNESCO, was war's? Wie heißen die? UNHCR? Die von der UN, die so Welt retten wollen, Flüchtlingslager,
ja.
Heime bauen und so. Und
UNHCR.
In so einer Rückblende läuft er so durch mit dieser Spiegelsonnenbrille und steigt in diesen Benz und umgeben von irgendwelchen Not und Elend, ist einfach nur so die Backdrop-Illustration von einer Erzählung aus seinem Leben, wie das gewesen ist. Und es ist wirklich so toll eingefangen, wie die Kamera so rückwärts fährt und er läuft nach vorne und erklärt quasi, wie er von jemandem, der mal das Gute in der Welt haben wollte und dann irgendwann, ich glaube, er sagt sowas wie, dann entscheidest du dich, dass es doch einfacher ist, dich selbst zu retten, und dann steigt er in diesen Benz und fährt weg. Und der ist einfach so cool und das überträgt sich so auf diesen Film.
Und solche Sachen machen sie ja ganz oft auch am Anfang, diese Strandszene, aus der sie dann plötzlich eine Treppe runtergehen und in einem Club sind oder so.
Das ist ja kein Strand, das ist doch irgendwie, da sind doch so wie so Urmenschen, mit denen sie das Feuer geben und die fackeln dann erstmal ihren Busch ab und dann gehen sie
ja, durch stimmt. Diese, ja, diese, oder durch diese, so eine Wüste oder Prärie oder keine Ahnung. Genau. Ja, dann gehen sie halt Treppen, einfach die Treppen runter und sind halt in Zukunft. Und es gibt halt ganz praktisch viele.
Wie so eine Bühne, also wie so ein Theater.
Ja, und okay. Das muss ich auch sagen, gerade zum Schluss hin gab es einige Szenen, die mich sehr stark an Theater erinnern. Also eben auch, dass du einen Schauspieler hast, der dann, wie der Bob ja am Anfang schon erzählt hat, das Publikum direkt anspricht, was man ja auch eher auf der Bühne eigentlich mal macht, als dass man es im Film macht. Da wird es ja auch häufig kritisiert. Und hier ist es halt ganz oft so, dass es eben, ja, du siehst, der Hintergrund, das ist alles nicht echt. Das ist Bühne, das ist gebaut irgendwie. Das ist, vielleicht erkennst du sogar ein Greenscreen oder sowas. So ein halb,
Diese Gefängnisszene, wo sie in dieser Gefängniszelle drin sind und die Kamera zieht dann so langsam zurück. Und in dem Augenblick, wo die zurückzog, habe ich noch zu meiner Freundin gesagt, das sieht irgendwie aus wie eine Theaterbühne. Und die Kamera zieht immer weiter zurück und irgendwann kommen so rechts so Garderobenständer und sowas ins Bild.
Genau.
Und du denkst so, okay, cool. Es ist eine Theaterbühne. Und wie auch immer, woran auch immer ich das gemerkt habe, ich kann es nicht an irgendwas festmachen, aber es ist halt offensichtlich auch so angelegt, dass du es merken sollst. Es sieht halt artifiziell aus. Und
was sie
funktioniert auch.
Ja, es funktioniert total gut. Und was sie bei solchen Sachen ganz oft machen, sind so krasse, ein bisschen Angeber-Longtakes.
Also, oh ja, die ganze Eröffnungssequenz ist ein Longtake.
Genau, die laufen ewig rum, reden was, machen irgendwas, gerade am Anfang, aber auch zwischendrin, wenn sie da durch diesen Supermarkt laufen und dann übergeben an Meryl Streep, also da reden sie mit dem Publikum, laufen und dann kommt ihnen mitten im Satz Meryl Streep entgegen und dann geht es im Film weiter in diesem Supermarkt, wo sie gerade ist.
Und sie bricht die vierte Wand nicht mehr.
Genau.
Bei ihr sind wir dann wieder in einem normalen Filmding. Ja, genau. Und solche, ist das alles irgendwie so, da rubbeln sich Cineasten einen drauf. Das hat,
ja. Ja, es ist halt Soderbergh, also, ja.
Es ist ja nicht ein Qualitätsmerkmal per se. Also der Film wird dadurch nicht gut, aber es sind halt Schauwerte für Leute, die sowas gern sehen.
Deswegen kann er mir, glaube ich, auch so gut gefallen.
Ja, ich meine, Soderbergh ist ja nicht gerade ein Anfänger, gell? Also der kann halt inszenieren, kann der halt gut.
Hat ja schon den einen oder anderen Film gemacht. Oder?
Ja, genau. Und ja, also gerade auch so Dinge, die eigentlich, ich weiß nicht, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber so Dinge, die eigentlich so relativ banal sind, trotzdem super aussehen lassen, das kann der halt schon. Gell? Also wenn wir zum Beispiel an Ocean's 11 denken, war das nicht von ihm? Ich glaube. Ja. So wirklich eigentlich banale Szenen fantastisch präsentieren, dass es richtig Spaß macht zuzuschauen. Ja. Mal was anderes. Habt ihr die Sache mit Banderas mitbekommen?
Nee.
Der ist ja, unsere Folge heute hätte fast nicht passender sein können. Der hat einen Herzinfarkt gehabt gestern.
Echt?
Soweit ich weiß, ja. Und ist irgendwie nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Irgendwie seine Freundin hätte ihn gerettet durch beherztes Eingreifen und so. Aber Näheres weiß ich auch nicht. Ich habe nur die Headlines gelesen heute. Aber, ja.
Okay, krass.
Mann.
Ja, dann ja, freut es euch, dass er wieder
so wahnsinnig jung ist er auch nicht mehr, gell?
Auf die Beine kommt.
Nee. Dürfte auch schon an die 60 sein, oder?
Der ist Jahrgang 60, das heißt, der wird nächstes Jahr. Ja.
Ja, nee, aber er hat es überstanden wohl. Hofft man. Wir wünschen das Beste.
Ich habe eine Nachricht überflogen, wo die ist von 2. November. Da steht aber, dass er 2017 wegen dieses Herzinfarkts ins Krankenhaus musste und es erst jetzt erzählt hat.
Ach so. Ah, okay. Dann war es ein kalter Kaffee. Hätte ich vielleicht den Artikel mal lesen sollen.
Ja, na gut, du hast ja gesagt, dass du nur die
Headlines ja, genau,
gelesen hast. Er hat das wahrscheinlich jetzt erst ausgeplaudert, angeblich hier bei Jimmy Kimmel Live.
Ja, okay. Ja. Dann ist es kalter Kaffee.
Also in der Wikipedia steht das, dass sie das am 25. Juli abgerufen haben, 19. Und da beziehen sie sich auf die Nachricht von 17.
Was habe ich denn heute gelesen? Das waren aktuellste Nachrichten.
Komisch. Also ich habe hier auch
welcher Drahtseite bist du denn unterwegs?
Also ich habe das jetzt gegoogelt und habe das gerade gelesen. Der Artikel ist vom 2. November 2019 und ist von rtl.de.
Seltsam. Ich weiß nicht, was ich davon gelesen habe.
Also jedenfalls irgendwann hat Antonio Banderas vermutlich einen Herzinfarkt.
Okay.
Genau. Also das deckt sich im Grunde jetzt wieder zurück zu dem Film mit dem, was da so im Vorspann steht. Da steht nämlich based on some real shit.
Sehr gut.
Das fand ich auch sehr schön. So man lehnt es an die Realität an, aber man weiß schon, dass man da so ein paar Anleihen nur nimmt oder so ein paar Zugeständnisse dem Film machen muss und dann schreibt man halt nicht hin irgendwie almost factual blah, true story blah, sondern based on some real shit. Punkt. Das fand ich irgendwie ehrlich und nett.
Ja.
Ja. Gut. Also, Panama Papers, the movie. Stefan, Punkte.
Ich gebe 8 Punkte. Auch wenn ich nicht verstanden habe, was mir echt selten passiert, sonst ärgere ich mich da. Hat er mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen.
Ja, gehe ich mit. Hänge ich mich dran. 8 Punkte finde ich gut.
8 Punkte. Das führt uns jetzt direkt zur Droge der Wahl. Welchem Drink vergibt ihr denn 8 Punkte?
Ob der so gut wird, dass er 8 Punkte kriegt, weiß ich nicht, aber ich schraube jetzt schon mal hier diesen Zucker auf. Ich werde einen Sour bauen.
Ein Sour. Oh, shakest du mal live in der Sendung?
Nee, das ist tatsächlich, ich werde ihn stirren, weil ich, wenn ich jetzt shake, ist das Kind, was direkt hinter der Wand schläft, wach.
Ich trinke einen schottischen Whisky. Ich habe nämlich vorhin Downton Abbey geschaut, 4. Staffel. Und
ja, jetzt haben wir erst angefangen.
Ja, wir bingen das ziemlich brutal durch. Und ich trinke Royal Lochnagar. Oder wie auch immer man ihn ausspricht. Das ist,
klingt, als hättest du plötzlich einen Schlaganfall gehabt, während du dieses Wort gesagt hast.
Lochnagar.
Lochnagar, Royal so. Lochnagar.
Ich glaube, Lochnagar, das sind doch Mäuse im Umgangssprache.
Ja, so ist es. Das ist ein Whisky, der aus einer Distillerie kommt, aus dem direkten Umfeld von Balmoral, also dem schottischen Domizil der Königin. Und der Whisky feiert sich auch mit Queen Victoria, King Edward, King George, bla bla bla, alle möglichen Mordsgeschichte oder wahrscheinlich auch einfach nur ein bisschen Marketing. Aber ein sehr schöner Highland Whisky.
Das heißt, Sie haben den mal eine Kiste vor die Tür geworfen und hoffen, dass der irgendjemand den mal verkostet hat oder was.
Wenn es überhaupt so ist, ja. Okay. Genau. Oder sie sind einfach nur in der Nähe der Königin und deswegen fühlen sie sich ein bisschen royaler. Wow. Bob, wie weit bist du mit deinem Drink?
Ich habe gerade Overproof rum auf meinen Laptop gespritzt. Ich arbeite daran. ich habe jetzt so ein bisschen Jamaikaner und dann Limette und Zucker. Und damit das Ganze noch so ein bisschen Pep kriegt, habe ich da noch 1 Cl hier Plantation OFTD reingemacht. Also Overproof irgendwas rum mit 69.
Welchen Jamaikaner hast du genommen?
Appleton, was ist das?
Naja, einen von denen.
VX, der einfache.
Mhm. Den gibt's schon gar nicht mehr.
Siehst du mal, eben, hier so selten.
Die weinen alle nach.
Ja, und jetzt werde ich das noch rühren und dann werde ich das trinken.
Ja, ich rühre mir gerade einen Corn and Oil.
Mist.
Mist, ja.
Das musst du jetzt aufklären, Christoph, gleich, wenn Stefan fertig ist.
Ich habe eine frische Flasche Goslings in meinem Schrank gefunden, eben als ich losgesprintet bin, um noch schnell vor der Sendung eine Droge der Wahl zu holen und dann habe ich noch ein bisschen Falernum dazu genommen und jetzt tue ich mir dieses Getränk hier. Auf Eiswürfel, die schon irgendwie eine halbe Stunde lang warm werden.
Ja, ich hatte ein gefrostetes Glas, das ist auch nicht mehr wirklich gefrostet. Das ist ein bisschen traurig.
Mm. Oh, ey.
Warum hast du gelacht, deswegen, Christoph?
Ich habe deswegen gedacht, Corn and Oil heißt der, oder? Oder Corn and Oil oder irgendwie sowas, ja. Gell? Ich habe deswegen gedacht, weil wir haben so ein Google Docs Dings
Dokument.
File-Dokument, wo wir immer reinschreiben, so was wir für Filme gesehen haben und so der Ablauf so grob. Und da ist auch die Droge der Wahl ein Punkt. Und ich hatte vorhin schon ganz streberhaft reingeschrieben, was Bob und ich trinken werden, damit, weil das ist nämlich häufig das Problem, wenn ich dann morgen den Artikel schreibe, ich natürlich, weil ich heute Abend komplett betrunken sein werde, dann morgen früh nicht mehr weiß, was wir getrunken haben. Also was ich getrunken habe, geht meistens noch, aber die anderen beiden nicht. Und deswegen habe ich das schon eingetragen. Aber es geht
auch nur, weil du dieses leere Glas noch stehen siehst, dran riechen kannst.
Ja, genau. Wenn man ins Arbeitszimmer geht und sieht, oh, da stehen noch drei Flaschen, dann muss ich das noch aufräumen. Und dann kommt dann die Erinnerung wieder.
So ist es. Und Bob und mein Drink konnte ich schon eintragen, während wir darauf warteten, dass der Stefan sich seinen Drink zusammenholt. Und ich habe dann einfach eine Negroni reingeschrieben, weil der Stefan jedes Mal eine Negroni trinkt. Nur diesmal halt nicht.
Aber jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht mehr,
weil ich ja, Wermut habe. Ich habe vorhin schon gesagt, Negroni oder halt ein Manhattan.
Genau. Ja, ich habe doch gesagt, willst du das wirklich da so hinschreiben? Das ist ja aber mutig und ein bisschen gemein. Christoph war voll überzeugt, dass er damit durchkommt.
Ich hätte große Lust auf einen Negroni gehabt, aber ich habe keinen. Ich hab vorgestern sogar Campari Soda getrunken, um irgendwie ein bisschen was in die Richtung zu trinken.
Ja. Ja, mir ist neulich auf meiner Einzugshelfer-Party der Campari ausgegangen. Das ist auch nicht in Ordnung.
So,
okay.
Wie machen wir weiter?
Der Bob hat John Wick 3 geschaut.
Yeah.
It's Quantum, Baby. Ist das diese Sache mit Keanu Reeves?
Ja, es ist Keanu Reeves, verprügelt alle Leute und erschießt jeden zweimal.
Das soll ziemlich gut sein. Ist es ziemlich gut?
Also der Einser war eine Wucht. Ich fand den toll. Der Zweier fällt ein kleines bisschen ab und der Dreier ist more of the same.
Blätterschrott.
Nee, das nicht. Er ist more of the same, aber auf eine angenehme Weise wieder. Also worum geht's? John Wick, ganz im Ursprung, im ersten Film, lernen wir ihn ja kennen als einen Profi-Killer, der eigentlich so ein bisschen ausgestiegen ist, aber dann kommen irgendwelche Leute und killen ihm seinen Hund und seine Frau. Und, oder weil die Frau war schon tot und deshalb ist er ausgestiegen und dann killt ihm jemand seinen Hund und nimmt ihm sein Auto weg. Ich glaube, so war's. Und daraufhin,
Falling Down.
Ja, Falling Down, genau, zieht er Leute zur Rechenschaft und macht das, was er am besten kann, nämlich alles killen. Und im zweiten Teil dann ist es so, dass er, also dazu muss man sagen, in diesem Film gibt es ein lustiges Konstrukt, nämlich da gibt es das Hotel Continental. Die gibt es wohl, diese Continental Hotels gibt es dann weltweit. Und die sind so eine Art Hauptquartier der Assassinen, hätte ich beinahe gesagt, also der Auftragskiller. Und innerhalb dieses Hotels herrscht sozusagen Waffenruhe. Da kannst du, sobald du den Boden dieses Hotels betrittst, kannst du dann mit deinen, selbst mit Leuten, die den Auftrag haben, dich zu töten, nochmal ein Bierchen trinken. Und gekämpft wird außerhalb.
Das ist bei Assassin's Creed übrigens auch so.
Ja, siehst du. Und im zweiten Teil verletzt er diese eherne Regel und nicht nur, dass er auf Company Ground tötet, sondern auch, dass er einen vom High Table, das ist sozusagen der unsichtbare Vorstand dieser Gilde, einen von denen macht er weg aus Gründen, da muss man sich den zweiten Film angucken und deshalb ist er am Schluss des zweiten Films excommunicado, wird also ausgeschlossen und auf ihn wird ein Contract angesetzt von, ich glaube, 14 Millionen Dollar am Anfang und der Film, der Dreier jetzt, der aktuellste aus dem Jahre 2019, beginnt im Grunde ein Cut nach dem Ende des zweiten. Also man könnte die direkt back-to-back gucken. Man würde, wenn man sie Vor- und Abspann jeweils rausschneidet, würde man nicht merken, dass das, also dann geht's einfach weiter. Und das ist insofern ganz angenehm, weil es braucht kein Setup. Man hat einen riesigen ganzen Film als Setup gehabt. Man weiß genau, wo man ist. Er hat noch dieselben Kratzer im Gesicht und er läuft noch durch dieselbe Stadt und hat jetzt irgendwie wenige Minuten Zeit, bis dieses Excommunicado in Kraft tritt und dann ist ihm im Grunde die gesamte Unterwelt-Killer-Gemeinschaft auf den Fersen und das kommt dann auch so. Und dann muss er sehr schnell irgendwie handeln und angeschossen oder angestochen oder irgendwas ist er auch und das muss alles irgendwie gelöst werden. Und ja, nachdem da so ein bisschen der Ruhe eingekehrt ist, ist dann halt die Frage, wie kann er möglicherweise das wieder gut machen, wie kann er überleben, weil jetzt sind 14 Millionen auf ihn angesetzt, innerhalb von kürzester Zeit sind dann 15, 16 irgendwas, das geht dann halt hoch und im Grunde ist ihm die ganze Welt der Killer auf den Fersen, das kannst du ja auf Dauer nicht überleben, man muss halt irgendwas tun. Und dem dürfen wir dann beiwohnen. Und das ist ein sehr hochglanzpolierter, sehr krasser Actionfilm. John Wick, also Keanu Reeves, macht das, was er am besten kann. Und dieser Film nimmt sich nicht so richtig ernst. Also sie haben im zweiten Teil hat er schon irgendwie Leute mit einem, was war es, einem Stift oder sowas, glaube ich, getötet. Und das war damals so das Ding, was in allen Reviews und allen Fan-Texten war, das so, ja, haha, er hat mit einem Stift getötet. Und ich habe ein Interview gehört, da hieß es dann so, der Film, das Thema des Films ist so Weapons of Opportunity. Und das ist dann tatsächlich auch so in diesem Film, tötet er mit den absurdesten Dingen, also in der Bibliothek mit einem Buch. Und später benutzt er dann ein
Prügelt ihn tot mit dem Buch oder was?
Ja, er prügelt ihn mit dem Buch, ja.
Das hat die Kirche doch auch lange Jahre gemacht, oder?
Aber das wird dann noch besser. Also die beste Waffe, die er dann einsetzt, ist ein Pferd. Also er benutzt das Pferd als Waffe und das auf wirklich sehr unterhaltsame Art und Weise.
Hat er nicht auch mal jemand mit der Möhre kalt gemacht oder was?
Nee, das war Clive Owen.
Das war Clive Owen in Shoot 'em Up, ja. Da war die Möhre die Weapon of Opportunity. Ja, also und du kriegst natürlich dann hier alles, was du immer haben wolltest. Also Keanu Reeves kann ja, glaube ich, so Martial Arts mäßig durchaus ein bisschen was selber.
Na, das wurde ihm ja hochgeladen in Matrix.
Ja, auch auf Matrix wird Bezug genommen. Es gibt eine Szene, wo er irgendwie gefragt wird, nachdem er von gewissen Leuten dann wieder Unterstützung kriegt und die wollen ihm dann helfen und dann fragt die ihn, what do you have in mind, what do you need? Und ja, Guns, lots of guns.
Das ist super.
Und mit solchen Effekten oder mit solchen Spielereien ist der Film durchaus durchsetzt, also so Anspielungen auf alte Filme, auf andere Keanu Reeves Filme und die Sache mit dem Pferd und die Sache mit dem Buch und viele andere Sachen noch sind ganz ganz gut gemacht, ganz lustig gemacht. Ich fand's ein Stück zu lang, ein bisschen zu repetitiv, weil manche Kämpfe zogen sich doch sehr. Wir haben dieselben Gegner sozusagen wieder, dadurch, dass der sich direkt anschließend direkt weitergeht, hast du halt wieder Lawrence Fishburne, der dabei ist und du hast...
Ach nee, der auch?
Ist ja lustig. Ja, ja. Der war im Zweier auch schon drin. Halle Berry kommt jetzt dazu als neue Figur, die war bisher noch nicht da. Ian McShane spielt wieder den New Yorker Hotel Continental Chef. Und der war gegen Ende des Zweiten auch so ein bisschen zu einem Feind geworden, aber man weiß es nicht so, das ist so halb freundschaftlich so, feindlich aber so nach dem Motto, wir sind gute Kumpels, aber ich muss, du weißt ja. Und das geht jetzt alles weiter, diese Geschichten werden alle fortgesponnen und ist auch nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, dass am Ende die Tür sperrangelweit für einen vierten offen steht. Insofern, ja, es ist ein Action-Franchise, was jetzt weitergeht und wenn man die ersten beiden gerne gesehen hat, dann kann man sich den dritten definitiv auch angucken. Ich finde, es ist wieder ein Trend nach oben zu erkennen.
Okay.
Dieses Franchise doch auch mal mir anschauen.
Ja, und wenn Liam Neeson ist ja Wolf Puncher, Train Puncher und Snow Puncher und so. Und hier ist halt jetzt, wie hat er es gesagt?
Punch Puncher.
Nee, hier ist Book Fu, Horse Fu und hier Stift, was heißt das? Pencil Fu. Also so hat es Keanu Reeves in einem Interview selber gesagt. Und ja, viel Samurai-Kämpfer, Ninjas auf Motorrädern. Also es ist alles dabei. Also kriegst du wirklich das volle Programm.
Okay.
Schön.
Also John Wick 3.
Klingt nach einer Sehempfehlung.
Wenn es mal wieder auf die Fresse sein darf.
Genau, Parabellum ist der Untertitel des Films.
Parabellum heißt doch Regenschirm, oder? Oder der gute, nee, Parabellum, der Krieg und Para. Stefan, du bist doch hier der Dings.
Ja, Bellum hätte ich jetzt auch.
Für den Krieg?
Ja, sowas, es hat irgendwas mit Krieg zu tun, weil es kam vor im Film, aber ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Kopf.
Nee, Para ist nicht für, Para ist irgendwas anderes. Verdammt, es liegt mir auf der Zunge.
Selbstladepistole, Luger.
Was?
Parabellum.
Naja. Parabellum nee, ich glaub, ist eine Selbstladepistole.
Ist mir nicht wortwörtlich genug.
Ja, nee, das meint irgendwas anderes. Das ist irgendwas Lateinisches. Wörtlich übersetzt, also wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Genau. Si vis pacem parabellum.
Ach so, genau. Zum Krieg, genau.
Ja. Genau, und das wird auch zitiert und dann
kurz bevor
der Kampf kommt, der in einer Halle stattfindet, die sehr ähnlich aussieht wie die Halle in Matrix 1. Mhm. Wo diese riesige Schießerei ist, die man immer wieder sieht, wenn man Matrix 1 Reviews guckt.
Okay, beim Christoph geht's in die zweite Runde, ich sehe das schon.
Nee, beim Christoph geht's in die dritte Runde.
Was?
Ja, ich habe einmal zu leise das Ding geöffnet.
Okay.
Was kommt als nächstes?
Als nächstes geht es nach Japan.
Japan,
genau. Die Freunde von Queer Eye, ich habe schon das eine oder andere Mal begeistert darüber berichtet, haben jetzt 4 Folgen in Japan gedreht, in Tokio. Und haben dort ihre Magie spielen lassen und haben quasi mehr von dem Gleichen gemacht und dabei es geschafft, Tokio in einer wundervollen Art und Weise zu zeigen. Also man sieht immer mal wieder Einstellungen von der Stadt, über der Stadt, drumherum. Deswegen, Bob, möchte ich es dir ans Herz legen, zumindest mal reinzuschauen. Ich weiß nicht, ob die Art der Sendung dir zusagt, aber eben ein paar sehr schöne Bilder aus Tokio zu schauen und dann eben auch mal privat bei Leuten in die Wohnungen, die wirklich alle ganz schön klein sind, reinzuschauen, find ich sehr spannend. Gut, ich mag auch die komplette Sendung, ich mag die Menschen, die die Sendung machen. Deswegen schaue ich es, irgendwie ist am 1.11. ist es erschienen und wir waren gestern und vorgestern dann mit den 4 Folgen auch durch. Ja, jeden Abend eine Folge oder 2 geht ruckzuck, wieder ganz toll. Wir haben tolle Helden, so nennen sie die Menschen, denen sie beim ihr Leben verändern, helfen. Ja, unsere Hauptdarsteller, die Fab Five, wie sie sich nennen, sind wieder sehr gut drauf und haben ganz toll eine ganz wundervolle Art, mit den Menschen umzugehen, gerade insbesondere mit den Menschen, die aus einer ganz anderen kulturellen Welt kommen, und sie schaffen es trotzdem, eine gemeinsame Grundlage zu schaffen. Also es wird nicht alles hart amerikanisiert, das war meine Befürchtung vorher, so ja, das ist ja ganz andere Sachen sind wichtig in Japan, als es in Amerika oder bei uns sind. Und sie schaffen es trotzdem in einer Art, damit umzugehen, dass ich das zumindest angemessen fand. Was sehr schön ist von den Personen, von den Japanern, können relativ wenig Englisch oder sprechen genug Englisch, um wirklich in der Serie das auch durchgehend zu machen. Hin und wieder sprechen sie Englisch ein bisschen. Aber sonst ist es halt dann ganz normal untertitelt. Aber es ist halt nicht so, dass man den Übersetzer hört. Die haben am Set dann wohl eine Übersetzerin gehabt, die wird auch kurz vorgestellt. Und es ist halt so ein Dialog. Sie reden auf Englisch, die anderen antworten auf Japanisch. Und es fühlt sich so an, als würden sie den anderen einfach verstehen, weil es so klug und so sauber und so schön zusammengeschnitten ist, dass das übergangslos passiert. Fand ich ganz toll gelöst. Also man hat nicht eine Situation, wo übersetzt wird oder wo man das mitkriegt, dass was übersetzt wird. Das fand ich wirklich richtig gut. Also
okay.
Ja.
Tja, Japan, da müsste ich mal wieder hin.
Ja.
Ich habe gerade geguckt, die Cocktail-Podcast-Sondersendung, wo ich von meinem Japan-Besuch berichtet habe, von wann die ist, und es ist der April 2012, also ist schon eine Weile her.
Da haben wir, eigentlich ist das im Sneakpot gewesen. Wir haben nur in den Cocktail-Podcast da die Sneakpot-Folge reingeschnitten. Also es muss auch eine Sneakpot-Folge geben, wo du das berichtest.
Okay, also ich war im März 2012 dort, dann muss es irgendwie so, das
lustig,
ist so Folgennummer um die 220 oder so.
waren wir fast parallel in der Ecke. Also ich war nicht in Japan, ich war in Südkorea und ja, war auch total begeistert. Und das war auch ziemlich, ich glaube, März oder April 2012. Nee, ach, das war 2013.
Ja, 2012 ist geheiratet, oder?
Ja, stimmt, das war 2013. Ah, ja. Naja, aber auch nach Südkorea will ich unbedingt mal zurück. Es war auch harter Kulturschock. Mhm.
Ja, das kann ich über Japan auch sagen.
Ich glaube, das ist ziemlich ähnlich.
Bin bei Japan gerade eher am Überlegen, nachdem Timo Hetzel in Bits und so nicht müde wird, Terrace House zu empfehlen, ob ich nicht einfach mal mir denselben, also er ist ja sehr, ich weiß nicht, Stefan, du hörst es wahrscheinlich immer, oder? Ja. In Bits und so. Mhm. Dass er immer davon berichtet, Terrace House zu gucken. Das gibt's ja auch auf Netflix.
Was war das nochmal?
Ja, es ist so eine Art, ich sag jetzt mal vorsichtig Big Brother, aber die sind da nicht eingesperrt. Also du nimmst irgendwie eine Handvoll Leute, die sich eigentlich nicht kennen, junge Leute, steckst die in ein Haus und sagst denen so, ihr lebt jetzt hier. Aber im Gegensatz zu Big Brother dürfen die rausgehen, haben draußen Jobs und haben ein Leben sozusagen. Und die Kamera begleitet die auch hin und wieder raus. Aber es ist so ein Reality-Format, was einfach so beobachtend das Leben von Leuten anschaut. Und das Faszinierende, so wie ich Timo Hetzel verstehe, ist eben nicht, dass, klar, du könntest dir jetzt hier Big Brother angucken, hast einen Haufen Zombies, die in so einem Haus rumhocken und da eingesperrt sind, denen die Langeweile die Decke auf den Kopf fällt. Und da ist es halt so, denen fällt halt nicht wegen Langeweile die Decke auf den Kopf, deshalb ist es vielleicht auch alles nicht so voyeuristisch. Aber Added Effect, wenn wir das gucken, das gibt's auch nur in Japanisch mit Untertitel, dann sehen wir eine für uns völlig fremde Welt und schon denen beim Supermarkteinkauf zuzugucken, ist halt wahrscheinlich für den japanischen Zuschauer halbwegs trivial. Für uns so, oh, was kauft der da? Oh, was kochen die denn jetzt? Was ist denn das für ein Essen? Was? Also so aus der Blickwinkel, dass du da in eine Welt gucken kannst, die du so in so einen fremden Alltag einfach auch reingucken kannst, mhm, den du nicht zu sehen bekommst.
Dann würde ich dir doch mal Queer Eye empfehlen, um eben diesen Blick mal zu bekommen. Das ist wirklich schön.
Okay.
Ja, also Queer Eye in Japan. Den Fehler habe ich auch gemacht. Ich habe nach Queer Eye gesucht. So, ah, cool, neue Staffel geht los. Dann sitzen wir natürlich direkt am ersten Tag abends vor dem Fernseher, um das zu gucken. Und dann habe ich es ewig nicht gefunden, weil ich bei Queer Eye einfach nach der fünften Staffel gesucht habe. Aber es ist gar nicht die fünfte Staffel, sondern es ist ein eigenes Format. Das heißt Queer Eye in Japan.
Queer Eye, Big in Japan, alles klar.
Big in Japan, nein, ohne Big. Big in Japan war doch unser Soundtrack beim Cocktail-Wettbewerb von Jörg Meyer, oder?
Oh Gott, kann echt? Sein. Puh, was du noch weißt. Nee, das wüsste ich jetzt nicht mehr.
Das ist doch so ein gutes Lied, das muss man sich doch merken.
Oh Gott. Das ist Alphaville, oder?
Ich glaube, ja.
Grandios.
War Alphaville nicht nur ein Cover?
Ich glaube nicht.
Kann auch sein. Oh, ganz dünnes Eis.
Später nochmal, ich bin auch nicht sicher.
Ja. Müssten wir nochmal dieses wunderbare Interview bei Reflektor hören. Mit Marianne Gold.
Ja, okay, ich habe da wohl irgendwas verwechselt. Es ist wohl tatsächlich Marianne Gold hat es geschrieben von Alphaville.
Ja. Siehst du mal. Wo wir gerade bei Musik sind.
Oha.
Christoph, unser Stichwort heißt nur Amazon, aber ich glaube, du möchtest über Musik reden.
Ich kann auch erstmal über Amazon reden. Also ich, je nachdem, ob das jetzt erstmal ein Rant werden soll oder ein...
Du kannst erstmal ranten und danach kannst du noch ein bisschen Musik machen. Ich hole so langsam mal die UG.
Das habe ich ja schon mal erzählt, dass ich zu Amazon gekommen bin, wie die Jungfrau zum Kind.
Wie der Hater zum Rant.
Wie bitte? Nur einmal rumgespielt und dann hat's da, ja, genau.
Genau. Seitdem habe ich Amazon und der Bob hat mir ja gesagt, dass ich jetzt auch seinen Musikstreaming-Dienst habe. Mhm. Und ich habe mir diese ganzen, sowohl das als auch das, den Videostreaming-Dienst mal angeschaut näher und genutzt. Und ich muss sagen, ich bin milde entsetzt, wie schlecht diese Apps programmiert sind. Also unfassbar. Als wäre Amazon eine kleine Klitsche und nicht der größte Scheißkonzern der Welt. Ja, also das ist unfassbar.
Das ist Apple.
Ja, oder ja, oder der Konzern mit dem reichsten Chef von mir aus auch, ja, also einer der ganz großen, ja, also die schießen Raketen ins Weltall, ja, und sie schaffen es nicht, so einen scheiß Streamingdienst so aussehen zu lassen, dass der so bedienbar ist wie Netflix. Ich fasse es nicht, ja. Ich jedes zweite Mal, wenn ich was heißt jedes zweite Mal? Jedes Mal, wenn ich Downton Abbey weiterschaue, schaue ich mir minutenlang Sachen an, die ich schon gesehen habe, wahrscheinlich weil die irgendwie Kapitelmarken von im Minutenabstand hingesetzt haben, ja? Bei Netflix läuft es in der Sekunde oder vielleicht zwei Sekunden früher da weiter, wo man aufgehört hat. Und zwar zuverlässig. Warum schafft das Amazon nicht? Warum muss ich mir da immer nochmal die gleiche Scheiße wieder anschauen? Das ist zum Kotzen.
Man kann das Intro nicht überspringen, man kann das Outro nicht überspringen.
Oh. Ja, doch, das Intro überspringen geht zum Teil. Kommt auf die Serie an. Dann, warum kann, also dieses, ich weiß, auf meinem Handy sieht das so ähnlich aus wie bei Netflix, da kann ich auch diese 10 Sekunden weiterspringen und so. Auf meiner App, auf meinem Fernseher kann ich das nicht. Da kann ich dann nur spulen wie auf einem alten Videorekorder, ja, wo ich dann Mitte drücken, links drücken, dann bin ich auf Rückspulen, dann muss ich einmal drücken, dann spult er langsam zurück, dann muss ich dann nochmal drücken, dann spult er schnell zurück, dann muss ich schnell wieder auf die Play-Taste und dann, es ist zum Kotzen, ja, es ist da kriegt mich das totale Wesen. Das kann doch nicht sein. Und dafür sind die doch, also das hat doch nicht, mein Fernseher hat doch nicht deren App programmiert, ja? Die stellen doch die App zur Verfügung. Warum können die da nicht eine vernünftige App zur Verfügung stellen? Das will mir nicht in den Kopf.
Gut, aber Smart-Fernseher-Apps sollte man sowieso nicht benutzen. Smart-Fernseher niemals ans Internet anschließen.
Ich weiß, dass du das nicht gut findest. Ist mir auch ziemlich egal. Ich nutze es trotzdem. Und ich, also mir geht es jetzt darum, warum können, weißt du, wenn die das anbieten, warum können sie es dann nicht gescheit anbieten? Das gibt's doch nicht. Dann sollen sie halt sagen, ja, nee, wir bieten halt nicht für Smart-Fernseher an. Aber das machen sie ja.
Also genau. Kauft ihr irgendein Gerät, sei es Fire Stick oder sonst irgendwas von Amazon, steckt ihn da rein und gut ist, aber dann bietet es nicht an, wenn ihr es nicht richtig
Dann bietet es nicht an, genau. Dann die Musik-App. Es ist ein Hohn. Es ist wirklich ein reiner Hohn. Einmal diese, genau, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also, ich habe Johann Sebastian Bach gesucht, ja. Findet er, kein Problem. Dann zeigt er mir an, Bach. Dann zeigt er ja im Hintergrund so ein Bild von Bach an, ja, oder vom Künstler. Da denke ich mir, irgendwie sieht der Bach nicht so aus, wie ich den in Erinnerung habe. Irgendwie sieht er aus wie Nino De Angelo. Ach scheiße, das ist Nino De Angelo.
Das ist doch so ein Schlagerfuzzi, oder?
Genau. Dann scroll ich runter. Ähnliche Künstler wie Johann Sebastian Bach. Wer wird das wohl sein?
Mozart. Nino De Angelo.
Ich kann es euch sagen. Es ist Reinhard May, Gabayé und noch irgendeine andere Pfeife. Keine Ahnung. Also, wo ich mir denke, ja, mag sein, dass Leute, die gerne Bach hören, auch gerne Reinhard May und Gabayé hören. Kann ja alles sein. Aber warum schreibt eure beschissene App dann nicht dahin, Leute, die Bach gehört haben, hören auch gerne? Nein, ihr schreibt ähnliche Künstler. Und es ist einfach Bullshit. Ja? Und das erwarte ich von einem Konzern wie Amazon, dass es da einen Unterschied erkennen kann. Und wenn sie ähnliche Künstler schreiben, dann sollen sie verdammt nochmal auch sicherstellen, dass das auch wirklich ähnliche Künstler sind. Und das ist scheiß Amazon, ja? Die haben doch Zugriff aufs Internet. Dann sollen die halt verdammt nochmal da irgendeine Wikipedia-Datenbank dahinter hängen. Keine Ahnung, bin kein Informatiker, ja? Die erkennt, ob Bach und Gabayé ähnliche Künstler sind. Und dann sollte doch irgendein scheiß Algorithmus herausfinden, dass das keine scheiß ähnlichen Künstler sind. Also, da werde ich wahnsinnig. Oh.
Das ist auch schon schwer vorstellbar. Also
ich habe das gerade mal ausprobiert. Es kommt wirklich so ein Typ, ich kann jetzt nicht sagen, ob das Nino oder Angelo ist, aber es ist jedenfalls nicht Johann Sebastian Bach.
Ich kann das auch nicht sicher sagen, aber einer von denen ist das. Ich glaube, es ist Nino oder Angelo. Unfassbar, oder?
Ja, also vielleicht gibt es von Bach irgendein Stück, was mal jemand wie Nino De Angelo gespielt hat und die haben davon eine Aufnahme in ihrem Sortiment und suchen halt zufällig ein Bild raus und vielleicht ist das einzige Bild, was es gibt.
Aber da kann ich wirklich immer nur sagen,
keine
das
Ahnung.
Ist keine kleine Klitsche, das ist Amazon. Ich erwarte von Amazon, dass die das besser können.
Ja.
Ja, nee, aber da also was bei Amazon halt grundsätzlich, ich meine, das merkt man ja auch auf deren Webseite, ganz ehrlich, die Suchfunktion von Amazon ist zum Beispiel genauso eine Katastrophe. Da merkt man auch, dass da irgendwelche, ich sage jetzt mal im besten Fall KI dahinter, also ja, KI in Anführungszeichen,
Airquotes. Großen Anführungsstrichen.
Da drauf sitzt und diese Suchfunktion macht, dieses komische, wie heißt die Suchmaschine von Amazon, irgendwie A9 oder sowas? Hat doch irgend so ein Kürzel hatte die, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Die ist jedenfalls auch ganz großer Crap. Also die ist, wenn du ihr zwei Filterkriterien dazu gibst, vergisst sie die Sortierung. Wenn du die Sortierung dazu gibst, dann schmeißt du die Filter weg. Und also dieses Ding ist von vorne bis hinten nicht bedienbar. Und wenn du es bedient kriegst, dann spuckt es quatschige Ergebnisse aus. Und ich bin da völlig bei dir. Also den ganzen KI-Part von Amazon, auch dieses Leute, die das kauften auch, oder hier unsere Empfehlungen für sie, weißt du, du kaufst dir eine Backform und dann geht das Ding hin und sagt, hier sind noch 33 weitere, ja, genau, Backformen. Super, und du weißt ganz genau, das Ding weiß ganz genau, ich habe eine Backform bestellt, ich habe sie gekauft, ich habe sie bezahlt, ich habe sie zurückgeschickt, ich habe jetzt eine Backform. Hör auf, mir Backformen zu empfehlen. Genau. Wie viele davon soll ich denn haben? Ich habe nur einen Backofen, das weißt du auch, weil ich den auch da bestellt habe. Du dummes Ding.
Genau so. Bei Ukulelen verstehe ich's, aber sonst,
ja, genau,
muss ich nochmal Weihnachtslieder für die Ukulele bestellen? Nein, ich hab's zu Hause.
Ich auch.
Mann.
Ja, und das scheint es nicht, also ich meine, Leute, die das kauften auch, okay, ja, oder Leute, die das angeschaut haben auch angeschaut, ja, dass du dann irgendwie noch so die beliebtesten Konkurrenzprodukte. Das ist alles irgendwie gut, ja.
Aber dann sollen sie es nicht ähnliche Künstler oder Empfehlungen nennen, weil das ist beides keine zutreffende Bezeichnung.
Ja, ja, aber es geht beides auf das Gleiche zurück. Da laufen irgendwelche Algorithmen, wie das heutzutage mit KI so ist. Das Zeug lässt sich nicht mehr debuggen. Du lässt irgendein Modell, diese Machine Learning Models werden ja so errechnet. Und man gibt ihnen irgendwelche Trainingsdaten und sagt, hier sind Daten, friss. Und dann frisst die ML-Engine und dann spuckt sie ein Modell aus und dann schmeißt du ihr neue Daten hin und die stopfst du ihr vorne rein und dann kommt hinten was raus und du kannst nicht mehr sagen, warum. Sie hat es halt gelernt. Ja, gibst ihr 2 Milliarden Datensätze und sagst, guck mal hier, so sieht das aus, die Welt, lern das mal.
Ja,
und dann lernt sie das und dann hast du ein Model.
Das ist doch Amazon. Also
nein, das ist KI heutzutage generell. So funktioniert KI.
Das Problem funktioniert nur Microsoft.
Nee, im Gegenteil. Microsoft,
dass man einfach immer ein bisschen weiter bastelt und auf ein System, was eigentlich schon gar nicht mehr richtig läuft, aber ach, scheiß drauf, wir bauen einfach noch was dran.
Da schätzt du Microsoft heutzutage falsch ein. Also die haben eine ziemliche
Wende
hingelegt.
Gebe ich zu.
Nee, tatsächlich, was ich eben meinte, ist tatsächlich so ein Grundproblem heutzutage von künstlichen Intelligenz oder diesen Machine Learning Anwendungen, dass du die halt nicht mehr debuggen kannst. Du hast halt, Trainingsdaten, die sind mal besser, mal schlechter, dann machst du da noch so ein bisschen Parameter an rechts und links dran, was du gerne von deiner Machine Learning Anwendung hättest. Und dann lässt du die lernen und dann lernt die da so ein paar Wochen, Stunden, wie auch immer vor sich hin, so ein paar CPU-Jahre. Und wenn sie damit fertig ist, dann spuckt sie dir einen Blob aus und der ist so komplex, dass du ihn nicht, du könntest da reinschauen, aber es ist einfach so unfassbar komplex, dass du das nicht auseinandergenommen kriegst. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst es testen, indem du da irgendwie wiederum ein paar Millionen Testdaten reinschmeißt und guckst, was es tut. Und in der Regel stellst du dann fest, naja, geht irgendwie, macht schon so grob das, was es soll. Und dann nehmen wir das jetzt halt mal her. Und dann kommen so Edge Cases und irgendjemand hört Bach. Und ihm wird dann halt empfohlen, dass er auch Nino D'Angelo hören soll. Und das hat halt im Zweifel, das kann ja auch niemand testen. Also ich meine, niemand kann hingehen und kann all diese Dinge ausprobieren. Dazu ist der Katalog einfach zu riesig. Und dann wird es halt einfach so gemacht. Und ist halt, oder ich meine, Netflix, Spotify machen das auch nicht anders, gell? Also
die Vorschläge sind da auch nicht besser.
Dann nee, aber dann sollst du
mir einmal irgend so ein Kostüm schicken und jetzt kriege ich dauernd irgendwelche Matsch- und Degenfilme gezeigt. Fürchterlich. Und ich kann nicht sagen, nee, geh weg damit. Oder habt ihr mal auf Amazon eine Liste angelegt, wo ihr Sachen reintut, die ihr euren Kindern vielleicht irgendwann mal bestellen wollt, vielleicht Kinderbücher oder so. Mhm, und dann steht da, gönnen sie sich was und dann kommen da Kinderbücher raus. Ja, da sind noch 2 Kinderbücher dabei, die ich total geil finde, die ich mir auch irgendwann bestellen werde. aber nein.
Schön ist auch die Gesichtserkennung auf dem iPhone. Macht lokale Gesichtserkennung. Ist immerhin, das muss man Apple da zugutehalten, dass das ganze Zeug nicht wie bei Google in die Cloud hochgeladen wird und Google bei der Gelegenheit alle deine Bilder kriegt, sondern das macht das iPhone tatsächlich nachts, wenn es am Strom hängt und ausgeschaltet ist, hat es ja irgendwie so 6 bis 8 Stunden Zeit.
Dann und in der Zeit hast du es gut, dass du so lang schläfst. 6 bis 8 Stunden,
jetzt geht's. Alles richtig gemacht, würde ich sagen.
5:30 Uhr war sie heute Morgen der Ansicht. So, Papa, lass mal hier Party und so.
Also ich vor Frühstück, sagt mein Sohn.
Auch schön.
Ich bin heute um 7.40 Uhr aufgestanden und das Kind.
7.Uhr 40!
Ja, das Kind hat noch weiter.
Da war ich bei der Arbeit.
Das Kind hat noch weiter geschlafen und ich irgendwann ist so gegen halb neun oder so ist aufgestanden.
Halb neun.
Ihr macht irgendwas falsch.
Das letzte Mal halb neun, da habe ich, glaube ich, noch nicht hier in Hofheim gewohnt. Naja, gut, weiter.
Lass den Bobby noch was zu erzählen. Ich möchte dann noch Microsoft bashen. Ja.
Also was das iPhone dann macht, ist nämlich in deinen Fotos rumsuchen und dort Gesichter identifizieren. Und du kannst dann eben Namen dranhängen und kannst sagen, okay, diese Person hier, das ist meine Tochter oder das da ist meine Freundin oder das da ist der Christoph. Und ja, mittlerweile haben sie da auch irgendwie die Software ein bisschen verkackt, weil früher hat es dir Gesichter, wo es erkannt hat, von dem hast du sehr viele Bilder, hat es dir gesagt, willst du dem vielleicht mal einen Namen geben, den sehe ich hier öfter. Das macht es mittlerweile nicht mehr. Du musst jetzt irgendwie von Hand irgendwo in irgendeinem Bild da mal den Sohn vom Christoph finden und dem dann mal einen Namen geben, damit er dann weiß, ah, der ist irgendwie wichtig, den muss ich jetzt tracken. Und irgendwann habe ich in unserem Kirchenurlaub in Holland mal scheinbar irgendwo den Fehler gemacht und habe ein Bild von deinem Sohn Christoph versehentlich in das Album meiner Tochter mit reingemischt, weil das so vorgeschlagen wurde. Weil er irgendwie, keine Ahnung, sahen sie sich auf dem Foto zufällig wegen Perspektive oder irgendwas oder Gegenlicht, ich weiß es nicht, jedenfalls sahen sie sich da ähnlich da hat er gesagt, hier, das ist doch da deine Tochter und dann habe ich versehentlich wohl irgendwie den falschen Button erwischt, weil ich irgendwie gerade so ja, weil der hält dir dann 100 Vorschläge hin und du drückst dann immer so und in dem Augenblick denkst du dann so, oh nein, ah, Mist, fuck, wo ist das und dann findest du das Bild nicht wieder, um das zu reversen und seitdem fängt er immer an und rührt deinen Sohn und meine Tochter in einen Topf und aber nicht 100%, also die neueren Bilder von Christophs Sohn, die sind alle sauber klassifiziert, aber bei den älteren Bildern, da mischt das irgendwie zusammen und ich habe das schon 3 oder 4 Mal auseinander dividiert und einmal habe ich sogar von vorne angefangen und dann ist er aber wieder in dieselbe Falle getappt und ich habe wieder irgendwie dumm geklickt. Jedenfalls, da ist auch so Machine Learning Fu drin, wo du dann davor sitzt und gerne in das Telefon beißen möchtest, weil du einfach nur deine Metatext sauber gerne hättest, aber die Maschine das schwer macht. Ja, aber es wird immer besser. Ich habe neulich das Ding nochmal resettet und ich glaube, jetzt ist es sauber, aber ich habe sehr viel Angst vor diesem Fehlklick, dass ich ihn wieder irgendwann tun werde. Ja, Gesichtserkennung, auch toll. Mhm.
Ja, besonders wenn du in der Familie ganz viele Babys hast und für den Algorithmus sehen alle Babys gleich aus.
Ja, und ganz ehrlich, für einen selbst ja manchmal auch. Also,
ja, aber trotzdem, also, weißt du, dann taucht plötzlich ein Baby ganz oft auf. Ja? Und ein Jahr vorher wird das Baby nicht auch ein Baby gewesen sein. Oder 2 oder 17 Jahre vorher.
Ja, aber so tickt das nicht. Also ich glaube nicht, dass es sowas wie Datum oder so da einbezieht.
Aber das finde ich total wichtig. Also weißt du, bei so einem Event, weiß ich nicht, bei unserem Kirchenurlaub letztes Jahr, wenn ich da ihm sage, ja, der war dabei und dann schlägt er mir, weiß ich nicht, meinen Bruder vor. Und dann sage ich, nee, der war nicht dabei. Schlägt er mir wieder meinen Bruder vor. Nee, der war nicht da. Schlägt er mir wieder meinen Bruder. Nein. Der war nicht da. Dann schlägt er mir noch irgendwie. Nein, der war auch nicht da. Nee, die Leute waren da, fertig. Jetzt sucht ihr aus denen jemand aus und alle anderen, die waren nicht da.
Ja. Nee, ja, ich verstehe, was du meinst. Also, wobei, manchmal macht er das schon. Also so Serienbilder und so, das checkt er dann schon.
Ja, so klar, aber da weiß er ja aber, das ist an der gleichen Location innerhalb von 3 Sekunden 14 Bilder. Das wird nicht irgendwie ein Reizschwenk gewesen sein über eine Gruppe von 24 Leuten. Klar, da dass irgendwie, ja, dass die dem, vier Leute sind drauf und gut ist.
Gerade dem Typen, der den Reisschwenk macht und dann macht sein Gerät alle, ist alles derselbe. Das ist alles der Günther. Auch den mit den langen Haaren da hinten in der Ecke und die Kleine, das ist alles der Günther.
Genau, genau so.
Ja.
Ach ja.
Da kannst du schnell Pech haben.
Wie sind wir denn hier gelandet?
Das ist für KI-Rant von Christoph.
Ach so, ja.
Ja. Christoph, du wolltest noch weiter über Microsoft meckern. Ist er weg?
Ich weiß es nicht.
Ist er kaputt?
Ich mache mal Edit-Marker, mal gucken. Ich suche ihn mal. Wo ist er denn? Vielleicht ist er schon, oh ja, er ist nicht da. Vielleicht ist er schon eine Viertelstunde weg und wir diskutieren.
Ja, genau. Oder er regt sich eine Viertelstunde gerade darüber auf, dass das Studio-Link nicht richtig funktioniert und beißt die Lampe ab im Zimmer.
Keine Ahnung.
Hat übrigens.
Und was zieht er?
Älteren. Werner Beinhardt, die Älteren werden sich erinnern.
Da ist er wieder.
Ach.
Mensch.
Ich dachte, ihr hättet mich vergessen.
Nee, wir haben uns kurz reingesteigert und uns nicht gemerkt, dass du weg warst, aber wir hatten viel Spaß.
Okay.
Ja.
Zweiter Teil.
Also, wir haben im Wesentlichen erzählt, dass mein Handy dauernd deinen Sohn mit meiner Tochter verwechselt und danach.
Okay.
Haben wir weiter diskutiert.
So. Ich höre mir das dann übermorgen in der Folge.
Du wolltest noch über Microsoft meckern, hast du gesagt.
Ja, weil du gesagt hast, Microsoft hätte so viel gelernt. Ich habe bei der Arbeit einen neuen Rechner und da ist Windows 10 drauf. Und ich hatte das Problem, dass, oh Gott, wie erkläre ich das jetzt? Wenn ich im Explorer einen Ordner hatte mit sehr vielen Dateien, ja, und hatte dann so eine Liste von Dateien, und habe dann irgendwas Neues angelegt, zum Beispiel einen neuen Unterordner angelegt und wollte dem dann einen Namen geben, dann ist irgendwann das Bild ganz nach oben gesprungen, also ganz an den Anfang der Liste, was zur Folge hat, dass dann eben das der Ordner wieder nicht mehr im Umbenennen-Modus ist, sondern dass du dann erst wieder hingehen musst und draufklicken oder F2 oder zweimal eben klicken und dann einen neuen Namen eingeben kannst, ja? Super nervig. Oder du scrollst dich gerade durch irgendwelche Bilder durch und plötzlich springt es wieder nach oben. Also, keine Ahnung warum, ja? Vielleicht lädt er im Hintergrund irgendwelche Thumbnails oder keine Ahnung.
Okay.
Ich habe da unsere IT gefragt so, der eine war ziemlich ratlos und gesagt, ja, ist Windows, müssen sie wohl mit leben. Hat gesagt, das kann doch nicht sein. Und der nächste, mit dem ich telefoniert habe, der hatte tatsächlich eine Idee, hat gesagt, also hat noch keine Idee, hat gesagt, ja, er muss sich da mal, er wird dem mal nachforschen, er macht sich mal kundig. Und dann ein paar Tage später hatte ich ihn wieder dran und gesagt, hier haben Sie mein Problem, haben Sie darüber nachgedacht, ja, er weiß da was. Und er hat unfassbar. Wie soll man das nennen? Mein Theme oder sowas war so eingestellt, dass die Taskleiste, ist es die Taskleiste oder die Startleiste?
Ja, Taskleiste, das Ding da unten, ja.
Eine ähnliche hat.
Jetzt warst du kurz weg. Würdest du es uns einfach noch
okay erzählen? Okay, also meine Hintergrundbilder wechseln, so zeitlich versetzt. Und die Taskleiste, die passt sich in der Farbe an das Hintergrundbild an.
Das ist ja schön. Also
die ist nicht schwarz oder blau, sondern die passt da immer irgendwie so halb durchscheinend, passt die da dazu. So, und diese Funktion hat er ausgestellt. Und seitdem funktioniert das auch mit diesem Hochspringen. Ja, nee. Wo man denken würde, das kann doch nichts miteinander zu tun haben. Das könnt ihr mir noch nicht erzählen. Aber es funktioniert.
Also grundsätzlich hängt in so einem Computer alles irgendwie zusammen.
Ja, genau.
Jetzt würde ich sagen, da kannst du einen Bug reporten bei Microsoft. Allerdings ist das nicht so einfach bei Microsoft. Das kannst du auch gerade eigentlich wieder vergessen.
Ja, genau. Ja, so viel zum Thema Microsoft. Aber egal, ich wollte bei Amazon eigentlich noch weiter ranten.
Oh, na dann.
Also, ich bin dann in diese Musik-App weiter eingestiegen. Und dachte mir, ja, ist ja schön, so einen Streaming-Dienst dabei zu haben. Ja, da hast du ja die Musik dann praktisch, brauchst du den nicht mehr auf dem iPod laden und so. Ja, Pustekuchen. Das funktioniert schon mal gar nicht, wenn man ein bisschen internationaleren Musikgeschmack hat, weil internationale Musik, also nicht amerikanische, englischsprachige oder deutsche, ist halt da praktisch nicht drin, ja? Also, wenn du da irgendwie zum Beispiel Timbuktu, eine der, oder eigentlich die erfolgreichste schwedische Hip-Hop-Gruppe, die haben halt da eine Platte drin. Und wenn du nach beliebigen norwegischen Hip-Hop-Künstlern suchst, ich habe
im Urlaub schon mal gehört, oder?
Ja, klar. Die haben dann so eine Platte, also zum Beispiel Klovnej Kamp, ja, so eine der oder wichtigsten das norwegischen
Rap. Auch in der Mediathek irgendwo drin. Das hast du mir irgendwann mal gegeben. Ja,
genau. Da haben sie eine Platte von denen und die nur in der Unlimited-Version. Da bin ich nämlich gleich beim nächsten Thema. Ich fühle mich da immer wie in so einer Drückerkolonne oder wie von so einer Drückerkolonne angepiekst. Was auch, glaube ich, nicht so ganz von der Hand zu weisen ist, weil ich bin ja auch zu dem Amazon Prime durch irgendwas gekommen, was irgendwelche Drückerkolonnen-Mentalität versprüht hat. Und so wollen sie mich jetzt in dieses Unlimited. Also ich muss höllisch aufpassen in dieser App, dass ich nicht aus Versehen auf eine Platte drücke, die nur in dem Unlimited drin ist, wo praktisch alle interessanten Platten drin sind. Also ich habe so das Gefühl, in diesem Amazon Prime kriegt man nur so ein, ja, man kriegt so einen Vorgeschmack auf alles. Ja, so ein paar Künstler sind nur, also Queen zum Beispiel ist ganz gut vertreten, aber Metallica zum Beispiel sind irgendwie 3 Live-Alben drin und keine der wichtigen Alben oder keine der echten Alben ist halt in der Normalversion, ist nur in der Unlimited-Version, wo ich mir denke so, okay, ihr habt das Zeug, ihr habt die Lizenzen, ihr wollt mich einfach nur verarschen und nochmal melken. Was soll die Scheiße?
Ob sie die Lizenzen haben, weiß ich nicht. Metallica hat grundsätzlich so mit Online und Zeug irgendwie einen Stock im Arsch. Also wäre ich vorsichtig, weiß ich nicht genau.
Nee, sie sagen mir, ja, wir haben das, aber du musst halt den Unlimited-Account musst du dafür freischalten. Dann kannst du es haben.
Ach so, der Unlimited-Account. Ich dachte jetzt bei der Hip-Hop-Gruppe.
Nee.
Das Album Unlimited
halt. Nein, das ist in Amazon gibt es praktisch noch eine weitere Stufe des Abos. Und das finde ich halt, und das ist ja in dem Film-Store ist das ja genauso oder ähnlich. Da muss man ja auch höllisch aufpassen, dass man nicht irgendwas kauft oder leiht. Das finde ich so schön bei Netflix. Ja, da zahlt man im Monat und dann weiß man, alles, was in dieser App ist, kann ich mir anschauen. Ruhigen Gewissens, ich muss nichts extra zahlen. Und bei Amazon muss ich dauernd aufpassen, dass ich nicht irgend noch ein Abo abschließe oder irgendwas noch kaufe oder irgendwas noch kostenpflichtig leihe. Oh, das ist so ein schlechter Stil. Richtig anstrengend.
Das ist auf dem Apple TV ganz praktisch, weil da ist so ein lang anhaltender Clinch zwischen Apple und Amazon verhindert, dass du auf dem Apple TV durch einen versehentlichen Mausklick Geld ausgibst.
Stimmt, kannst du gar nichts kaufen.
Kannst du gar nichts kaufen, weil wenn das ginge, dann würde Amazon davon 30% an Apple abgeben müssen oder 15 oder sowas. Und da Amazon da keinen Bock drauf hat, wollen sie nicht, dass du das dort kaufst, sondern dass du das dann auf der Webseite oder irgendwo kaufst. Und deshalb machen sie dann da elaborierte Maßnahmen, um dich dazu zu bewegen, dann doch mal schnell auf die Webseite zu wechseln und es dort zu kaufen. Und deshalb kann dir das gar nicht versehentlich passieren. Das ist total praktisch. Eigentlich auch total blöd, aber irgendwie total praktisch.
Ziemlich cool, ja. Doch, gefällt mir.
In solchen Situationen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich echt nervig.
Ja, das ist einfach so ein schlechter Stil. Sollten die nicht nötig haben, sowas. Was soll denn das?
Ja, genau. Ich möchte in dieser Prime-App unterwegs sein und dann zeigt mir halt nur das an, was ihr dort habt. Also jetzt zum Beispiel bei den Metallica-Alben, dann zeigt mir halt die 3 Live-Alben an. Okay, ja. Alles klar, die habt ihr.
Ist kümmerlich, aber okay.
Alle anderen Sachen habt ihr nicht. Von mir aus, soll so sein.
Aber oder gib mir wenigstens die Möglichkeit, alles andere auszublenden. Ja, es kann ja sein, dass andere Leute das gerne sehen wollen. Ich will's nicht.
Ja, wenn ich mir dann vorstelle, dass unsere Kinder irgendwann das nutzen, ja, genau, können, aber eben noch nicht das Verständnis haben für, das kostet Geld, das kostet nicht Geld.
Nee, also, Kinder kannst du da nicht drauf loslassen, ist unmöglich.
Wenn selbst wir es kaum verstehen, also vielleicht haben wir dann im Moment noch ein bisschen Vorsprung.
Also eine Freundin von mir hat mir mal erzählt, dass ihre Tochter auf dem Kindle 9-mal das gleiche Buch gekauft hat. Genau. Wo ich nicht weiß, ob das überhaupt geht. Also wie kannst du denn, ich meine, bei so Digitalgeschichten ist es doch eher so, wenn du so ein Buch mal gekauft hast, dann weiß der Store doch, dass du das schon gekauft hast und dann kannst du es eigentlich nicht nochmal kaufen.
Du erinnerst dich an die Backmatte von vorhin?
Ja.
Ja, genau das.
Ja.
So, ja, also, ach, du hast eine Backmatte. Wie wär's, wenn du dir eine Backmatte kaufst? Alter, ich habe mir eine Backmatte gerade gekauft.
Vielleicht sogar die gleiche nochmal.
Ja. Oh. Ja, und insofern, da, die war auch zu dem Zeitpunkt sowas wie 5, 6 Jahre alt oder so. Und dann, ja, hast du das Buch halt 9-mal. Das ist schon so.
Auch schön, genau. Und du kannst halt nicht zurückgeben, ohne da irgendwie
so ätzend
Offenbarungseid zu leisten. Ja. Gut, Christoph, du wolltest aber eigentlich über Musik
reden. Ja, genau. Wofür ich sie wirklich nutze. Weil ich habe mir gedacht, okay, meine Musik haben sie nur so in Ausnahmefällen, ja. Oder mal nur ein Album. Ja, Cradle haben sie, glaube ich, 2 Alben oder so. Habe ich gedacht, nutze ich es doch mal, um mich mit Musik vertraut zu machen, mit der ich mich vorher noch nicht vertraut gemacht habe.
Er hat Jazz gehört.
Reggae. Blues.
Nee, ich dachte mir, höre ich doch mal Andrea Berg.
Aua.
Ja,
Du hast es aber auch richtig gebraucht die Woche, oder?
Und dann habe ich im Auto, so auf dem Weg zu irgendwelchen Ortsterminen, habe ich 12 Lieder Andrea Berg gehört, komplett durch.
Schön, dass du so präzise weißt, wie viele es waren.
Ja.
Das war halt ein Album.
Ich glaube, es war sogar mehr. Es war von 2 Alben, glaube ich. Nee, es war von einem Best-of-Album, irgendwie 25 Jahre Andrea Berg, irgendwie so. Das macht die, glaube ich, alle 5 Jahre. Ist immer das Gleiche drauf, klar. Ja, fand ich sehr spannend, muss ich sagen. Ich war nicht begeistert. Das ist natürlich schon schreckliche Musik, keine Frage. Aber ich war überrascht. Ich hab mir das anders vorgestellt, ganz anders. Ich habe, glaube ich, auch bisher nur wenig Schlager gehört, muss ich gestehen. Wisst ihr, worum es in Andrea Berg Liedern inhaltlich geht? Selbst das hätte ich nicht gedacht.
Ja, ist meistens so, der strahlende Prinz auf dem Pferd, der irgendwie kommen muss, um sie zu retten, oder es geht um Sex. Aber nee, ganz verklausuliert.
Eben nicht. Bei Andrea Berg geht's immer, oder in 8 von 10 Liedern darum, der Typ hat mich verlassen. Okay. Das ist wirklich so, man hört so ganz schlimm, das ist jetzt bösartig, aber man hört so ganz schlimm die Zielgruppe raus. Also so, okay, es ist einfach für frustrierte 50-Jährige, mache ich Musik, weil ich selber eine frustrierte 50-Jährige darstelle. Ob ich das wirklich bin, scheißegal.
Weiß das jemand? Egal, ich google das mal. Mach dir mal weiter.
Was denn? Was weiß ich? Wie alt die ist?
Ja, überhaupt.
Die ist in dem Alter etwa. Also es sind auch so ein paar so Anbetungen, so wie du mit dem strahlenden Prinz, so wie du es angedeutet hast. Aber das meiste ist wirklich so, der Typ pennt jetzt mit einer anderen, das ist ein Zitat, oder der Typ ist über die Wupper gegangen. Aber in der Regel sind die Typen einfach, haben sie verlassen einfach. Und das Ganze dann zu einem ganz fiesen Beat, der schon in den 90ern schrecklich geklungen hat. Also so wirklich dieses ganz billige, ganz fiese, wie man sich das schlimmer nicht vorstellen kann. Und sie singt so relativ brav, also so, dass es einen nicht stört, dass man auch 12 Lieder mal hören kann. Ist wirklich unaufgeregt. Also wo ich mir dachte, so, ja, okay, nehme ich hier irgendwie ab, ja. Dann dachte ich, okay, jetzt muss ich rein in den Kaninchenbau. Komm, leg Helene Fischer auf.
Oh. Also wird ja wohl besser.
Oh Gott.
Helene Fischer hatte ich bisher nur, glaube ich, nur das Atemlos und alles andere nicht länger als 5 Sekunden gehört, wahrscheinlich. So habe ich jetzt, ich glaube, so knapp 20 Lieder gehört. Und ich muss sagen, es ist wesentlich unerträglicher als Andrea Berg. Was ich auch nicht gedacht hätte. Ich dachte eigentlich, es wäre eine ernstzunehmendere Künstlerin. Und das ist eigentlich eins der großen Probleme. Denn es ist so unheimlich überambitioniert. so nervig überambitioniert. Sie versucht halt dauernd Sängerin zu sein. Sie versucht halt dauernd so Rockröhre oder Opern oder Operettensängerin oder irgendwas in Lieder einzupflanzen, die ein fürchterliches Mischmasch sind. Meist irgendwelche Klänge von irgendwelche anderen, also da ist zum Beispiel mal ein Tango mit einer absolut lächerlich albernen Text, dass es an die Schuhe aussieht. Hier sind übrigens auch diese so hier Aufreißer, so Typenaufreißer hier, du weißt, du willst es doch auch, knall mich härter. Nee, so ist es nicht, aber also im Endeffekt schon, aber halt durch die Blume, gell? Also hier merkt man schon so, okay, das ist eine heiße 30-Jährige, die noch Typen aufreißen will. Oder das stellt sie halt dar. Und genau, und dann eben dieses Mischmasch und dann, was aber immer Teil der Lieder ist, und ich höre es mittlerweile sogar in Atemlos, obwohl ich das vorher nicht gehört hatte, es ist immer dieser, ich weiß nicht, das sind irgendwie so bestimmte Akkorde oder bestimmte Harmonien aus der volkstümlichen Musik. Also nicht aus der Volksmusik, sondern aus dieser volkstümlichen Schlagermusik, die so ganz, ganz ja, ultra nervig und anstrengend ist.
C, Amol, F, G, fertig.
Keine Ahnung, ja.
Ist also immer das Gleiche.
Ich weiß nicht. Aber es ist wirklich, und das ist eben in ihren, die tut ja eigentlich so, als wären das Pop-Songs. Aber eigentlich ist es viel tröger als das, was Andrea Berg macht, was auch total dröge ist, keine Frage. Und total langweilig vor allem. Aber sie macht halt so ein wildes Mischmasch und macht es aber so, nein, ich will jedes Publikum will ich erreichen. Ja, ich will so ein bisschen Dance und Pop und ich will aber auch diese ganz alten Opis von der volkstümlichen Hitparade abgreifen. Und es ist so plump und so artifiziell, dass ich so unfassbar unsympathisch fand. Also, oh. Also die hat nicht gewonnen.
Ich find es sehr tapfer von dir, dass du dich da durchkämpfst und das hier für uns und unsere Hörer alles dir reinfährst.
Ja. Also ich habe neulich eine Folge von uns gehört, wo ich The Zero Theorem besprochen habe. Und da habt ihr beide zu Protokoll gegeben, dass ihr euch bei Filmen nicht mehr auf Sachen anstrengen einlassen wollt, die anstrengend sind.
Und jetzt macht immerhin Musik.
Und jetzt das.
Okay, aber jetzt tiefer rein in den Kaninchenbau.
Bitte was? Geht weiter?
Ja, es geht noch tiefer.
Bitte, Herzbuben.
Ich brauche einen Drink.
Viel schlimmer. Bei uns in Aschaffenburg trat neulich ein Act auf.
Du bist ja nicht hingegangen.
Ich bin nicht hingegangen. Der in einer Subkultur ziemlich erfolgreich zu sein scheint. Also eine Mutter von einer Ex-Freundin von mir, oder die Mutter einer Ex-Freundin von mir, hat das auch gehört. Ich musste mich neulich sehr zurückhalten in der Facebook-Gruppe von meinem Ort. Hat eine Frau Karten von denen angeboten. So, ich habe zwei Karten fürs Amigos-Konzert und kann ich hingehen? Möchte ich die Karten übernehmen? Da musste ich sehr an mich halten, nicht irgendwas Albernes drunter zu schreiben. Also die Amigos, ja.
Aber dafür ist doch Facebook da, dass man so alberne Sachen drunter schreibt, oder?
Eigentlich schon.
Also ich erinnere mich an die Ukulelengruppe, da schreibst du auch manchmal Quatsch hin.
Also die Amigos sind zwei Herren, so ich denke um die 60, mit absolut lächerlichen Frisuren, also wirklich absurd lächerlich. Und die Musik ist...
Die sind beide über 70.
Ah ja, okay, über 70.
Andrea Berg ist übrigens 53.
Ah, siehst du, gut geschätzt. Und die Musik ist so absolut unerträglich, dass ich anderthalb Lieder durchgehalten, ja, wohlgemerkt. Ich habe 12 Lieder Andrea Berg durchgehalten und ich glaube 18 Lieder Helene Fischer. Und Amigos habe ich anderthalb Lieder geschafft.
Nee, der eine ist knapp unter 70, Entschuldigung, ich habe ihn älter gemacht.
Okay.
Also es ist.
Was, das ist auch so Schlagerfuzis oder was?
Es ist auch ganz fieser Schlager. Es ist so auch dieser fiese Beat. Dann machen sie ein bisschen mit Gitarre und E-Gitarre rum, ja. Also so machen so gewollt auf Rocker, aber schau dir die Typen an, ja, das sind halt keine Rocker. Und die Texte sind so absurd, also, es ist so absurd, dass man es nicht hören kann. Also so, ich würde sagen, von dem Textniveau ist so 70er Jahre Schlager, ich träume mich in die Sonne, so, ja. Also so, ganz eklig, ich konnte es nicht hören, es war wirklich unerträglich. Ich bin dann in eine neue Musikrichtung gegangen, wo ich auch nicht so viel
erfahren.
Aus Hungen.
Das ist lang in Hessen irgendwo.
Ja, klar. Das ist ein Vogelsberg. Berühmten Steinbruch haben die, also für Geologen berühmt.
Okay, alles klar.
Oh Gott. Ich hab's dann
den lang jetzt.
Also, warte, ich muss kurz, ich lese jetzt hier einen Rhyme vor.
Ein Rhyme?
Ein Rhyme von den Amigos?
Ja.
Alles klar, los.
Und wenn auch die Zeit vergeht, die Liebe bleibt und auch heute ist mir für dich der Himmel nicht zu weit. Ich schaue in deine Augen, die Sehnsucht kann ich noch sehen. Es ist so schön, dass wir uns immer noch verstehen.
Was eine Scheiße. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schlecht die Musik ist. So unfassbar schlecht. Ah, herrlich. Ja, ich bin dann, hab dann gedacht, okay, Subkultur ist gut und schön. Ich gehe jetzt mal zum erfolgreichsten zum erfolgreichsten Act in Deutschland und Österreich, gemessen an den Nummer 1 Platzierungen, die es je gab. Also der erfolgreichste jemals. Wisst ihr, wer das ist?
Ja, ich fürchte, das ist jetzt mit Sicherheit irgendwie so Capital Bra oder sowas.
Korrekt, Capital Bra. Ich bin großer Fan.
Ernsthaft?
Es wurde mir empfohlen von Seda Sumunchu in seinem Podcast. Und
Sumunchu hat einen Podcast?
Ja, also das ist eigentlich eine Radiosendung, aber wird als Podcast auch verdingst. Die Blaue Stunde heißt es, sehr schön.
Oh Gott, echt, hörst du das noch? Ich habe es irgendwann rausgeschmissen.
Ja, manche Folgen höre ich nicht, höre ich dann wieder auf, aber ich finde vor allem, wenn er mit anderen Leuten spricht, vor allem wenn er mit Musikwissenschaftlern oder Musikredakteuren spricht, ist interessant, weil er hat ja selbst Musikwissenschaften studiert, kennt er sich gut aus und deswegen hatte ich auch ein gewisses Vertrauen auf seinen Rat.
Aber er hat auch manchmal so Call-In oder macht er das nicht mehr?
Das macht er, glaube ich, nicht mehr, das fand ich auch nervig, ehrlich gesagt.
Das war ultra nervig.
Ja.
Ja gut, ich habe es schon ein paar, paar Monate her, dass ich das rausgeschmissen habe.
Ja, nee, also hat jetzt auf jeden Fall mir Capital Bra empfohlen. Und das ist schon auch irgendwie Subkultur, aber ja, wie gesagt, der erfolgreichste, ja, irgendwie 18 Nummer 1 Hits, 8 Nummer 1 Hits in einem Kalenderjahr, 13 in einem Jahr, also unfassbar erfolgreich. Bekannt vielleicht vielen, die nicht so mit dieser Musik können, der Klaas Häfer Umlauf hat mal ein sehr lustiges Feature mit ihm gemacht, wo er ihn irgendwie in so eine Interviewsituation gebracht hat und ihm dann typische Rhymes entlockt hat und dann selbst einen Hit daraus gemacht hat, ohne dass Capital Bra das wusste. Weil er sich gesagt hat, ja, eben ihm fehlt noch ein Nummer-1-Hit und was gibt es für eine bessere Methode, als das mit Capital Bra zu machen, aber warum sollte der das mit ihm machen? Deswegen muss er es halt machen, ohne dass er es merkt. Und das ist grandios lustig, also absolute Sehempfehlung. Mhm. Und ja, jetzt habe ich mich mit der Musik von Capital Bra mal ein bisschen beschäftigt und muss sagen, das ist so Straßen-Hip-Hop. Das ist so das, was der Bob nicht mag, glaube ich.
Ja.
Also schon ziemlich vulgär auch, ziemlich gemischte Sprache. Also Capital Bra ist Russe eigentlich oder ist in Sibirien geboren. Ist jetzt so in dieser Berliner Rap-Szene und ist einfach ein Rapper durch und durch. Also es war auch in diesem Klaas-Interview kommt das so durch, dass der lebt einfach den Rap. Also der spittet Rhymes, wo er nur kann. Die sind nicht immer gut, die sind immer sehr unrein, aber auch irgendwie sehr gut. Also es klingt immer wahnsinnig gereimt und wenn man das liest, denkt man sich, wie kann sich das denn reimen? Das reimt sich ja gar nicht, aber wenn er es rappt, halt dann doch. So wie übrigens auch bei Sido. Heute habe ich Sido gehört, muss ich sagen, auch echt guter Flow zum Teil. Ich stehe nicht auf alles, was er macht und ich finde auch vieles total daneben, vor allem von seinem alten Zeug, aber einen guten Flow hat er schon auch. Was mir an Capital Bra auch gefällt, ist diese wilde Mischung der Sprachen. Also da wird halt so Straßensprache verwendet, der halt dauernd, die er zum Teil auch selber erfunden hat. Das Wort Bratan zum Beispiel ist, glaube ich, geht auf ihn zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es. Und es ist halt so eine Mischung aus Russisch, Deutsch, Türkisch, Kurdisch, Albanisch. Ist wirklich alles dabei. Sehr spaßig. Macht mir Freude. Seid ihr noch da?
Ja.
Ja, wir hören dir zu.
Ja. Ich glaube, das war's ziemlich. Ich höre relativ viel.
Dass du nochmal zum Hip-Hop kommst und wenn es auch diese Art von Hip-Hop ist.
Ach, eins habe ich noch gehört, weil du es mir empfohlen hast. Haftbefehl.
Oh Gott.
Okay, wieso hast du es mir Haftbefehl negativ empfohlen, okay? Aber empfohlen. Und ich muss sagen, das habe ich auch schwer ausgehalten. Ich habe es auch nicht lang gehört. Ich habe, glaube ich, 2 Lieder gehört, weil der halt so unverhohlen antisemitisch ist in allem, was er rappt. Oder in allem, was ich gehört habe. Vielleicht sind das nur die erfolgreichsten Lieder. Und ja, zum Teil ist es so, muss man nicht antisemitisch verstehen, aber unterm Strich ist es halt, klingt es halt immer durch. Der rappt halt immer über die Rothschilds und über das Finanzjudentum und weiß der Teufel was, nennt das dann halt zum Teil ein bisschen anders. Aber wenn man die rechtsradikalen Chiffren kennt, dann versteht man ihn ziemlich gut, finde ich. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also die Scheiße tue ich mir nicht an.
Ja. Ja, nee, Hafti bei mir auch lieber eher nicht.
Ja.
Okay.
Also Fazit muss ich sagen, ich bin entsetzt, wie wenig international Amazon ist. Warum kann ich nur deutschen Mainstream hören? Ich verstehe es nicht. Das ist doch ein Weltkonzern. Was soll denn das?
Ja, aber damit erreichen sie wahrscheinlich 95% der Leute und das reicht ihnen. Oder auch nur 80. Ist denen doch egal. Du musst halt Hafti hören und kannst nicht hier, wie heißen die Schweden? Habe ich jetzt hier vergessen.
Timbuktu.
Knorkato. Nee, was? Das sind Deutsche. Wie heißen die anderen?
Klovnekamp.
Nee, diese vom ESC.
Ja, die hießen Knorkato. Ach so, ja. Lordi.
Lordi, genau.
Die sind aus Finnland, ja.
Knorkato, weiß ich nicht. Na, egal.
Knorkato haben wir beim Vorentscheid mitgemacht.
Ja, das stimmt.
Ja, das wisst.
Ja, alte ESC-Fans. Du schaust halt Queer Eye und wir halt den ESC.
Ja.
Oh. Ja, 2 Seiten der Silbermedaille. Oder so ähnlich.
Sehr schön, das gefällt mir.
Bin ja mal gespannt, wer nächstes Jahr den ESC moderiert, wo sich Barbara Schöneberger gestern so ins Aus geschossen hat. Mal gucken.
Ja, das war sportlich.
Oh ja, das war weit weg. Trotzdem, Robert, du hast Post bekommen.
Ja, ich habe Post bekommen, stellvertretend für uns alle, wie ich anzunehmen denke. Und ich will es jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig spoilern. Ich wollte nur schon mal ein Danke sozusagen nach draußen geben. Und zwar an Daniel. Daniel hat mir eine sehr freundliche Mail geschrieben. Da steht im Wesentlichen drin, ich vermute, du hast ein Paket bekommen. Und zu dem Zeitpunkt, wo die Mail da war, hatte ich eine E-Mail bekommen, wo drin steht, dass da ein Paket in der Packstation ist, was ich da mal rausholen müsste. Und wusste noch gar nicht, was mich erwartet. Und er schreibt, ich nehme jetzt einfach mal an, dass man das vorlesen darf, aber ich werde die entscheidenden Teile im Zweifel kürzen. Hier steht, ich höre euch schon ein paar Jahre und das immer wieder gern. Das hat ihm sehr gut geschmeckt. Viel Spaß beim Probieren und Verteilen. Und der Rest ist, ja, macht weiter so. Grüße an die Mitpodcaster. Insofern erstmal vielen Dank für deine Mail. Vielen Dank für das Paket. Ich habe es ausgepackt. Es sind Flaschen drin gewesen. Und eine davon wird euch jeweils erreichen. Also Stefan eine, ich eine und Christoph eine. Und ja, probieren können wir es dann, wenn ihr die habt. Wir müssen jetzt noch gucken, wie ich die zu euch kriege.
Und jetzt nichts, was die Claudia vielleicht auch trinken möchte?
Es sind 3 Flaschen drin. Ich nehme an, dass er vermutlich die Droge der Wahl in den letzten Monaten beobachtet hat und das Gefühl hat, dass es pointless gewesen wäre, eine 4. zu schicken. Das ist
Claudia kriegt ein Wasser.
Meine Interpretation der Dinge, ich weiß es nicht. Es sind nur 3 Flaschen drin.
Okay.
Vielleicht kannst du ihn ja schreiben, wie die Verteilung.
Ja, im Zweifel verteilen wir da noch um und füllen noch was ab. Daran soll es nicht scheitern. Es soll jetzt auch.
Er soll Claudia noch eine Flasche Wasser schicken.
Bitte, das ist großzügig genug. Du musst jetzt nicht noch solche Gemeinheiten auspacken. Daniel, hör dir nicht zu. Hör einfach weg.
Nein, 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 das war natürlich ein Scherz. Ich werde Claudia eine Flasche Wasser schicken.
Mach das. Also, ich denke, das ist schon richtig adressiert, dass der Alkohol, da gibt es ja durchaus Präferenzen.
Echt gespannt. Ja.
Genau. Also ich habe, ich weiß es natürlich schon, ich habe es aber auch noch nicht
aufgemacht. Die scheiß Flasche ist fast leer, da ist fast nichts drin.
Eieiei. Skandal.
Hast du wieder eine leere Flasche aus dem Regal genommen? Ja, wirklich? Und nur ein halber Liter.
Habe ich schon so nix gekauft. Die war schon leer.
Es eskaliert wieder wie immer.
Haben wir noch einen Tagesordnungspunkt?
Und in einer der nächsten Folgen können wir dann quasi gemeinsam dieses Hörergeschenk verkosten. Oh, das, so, das war cool, auch alles, was ich heute dazu sagen wollte. Vielen Dank an Daniel. Ich hatte jetzt nicht auf die Mail geantwortet, weil ich mir dachte, ich mache das hier per Audio. Ist angekommen, ist heil angekommen, alle Flaschen waren ganz. Jetzt müssen wir die Weiterverteilung organisieren.
Dann antworte ihm doch wenigstens, dass du in der Folge 604 dazu antwortest.
Das mache ich.
Dass er dann direkt zum Punkt Hörerpost springen kann. Gut, du darfst uns jetzt aus der Sendung führen, wenn du möchtest. Du kannst aber auch noch ein neues Thema aufmachen.
Ach,
ich bin in der Stimmung, ich könnte jetzt noch weiterreden.
Also, ich auch.
Ich
könnte euch auch noch ein bisschen zuhören, wie ihr quatscht. Ich würde jetzt gerne die Uke nehmen und ein bisschen so jammen, aber das ist nicht so.
Tatsächlich habe ich gerade zwei Ukulelen bestellt und die sind in der Lieferung.
What?
What? Warte, was ist denn hier passiert?
Ich habe heute eine bekommen.
Die ist sehr, sehr hübsch. Du hast mir ein Foto gezeigt, ja. Die ist wirklich schön.
Die ist wirklich hübsch, ja.
Ja, tatsächlich sind beide Ukulelen als Geschenk gedacht.
Was ist denn da los? Hoffentlich für deine Tochter, damit du mitspielen kannst.
Die eine geht tatsächlich an meine Tochter, die hat nämlich demnächst Geburtstag. Juhu. Und die andere geht an eine Freundin, meiner Freundin.
Ukulelen.
So klassische Mahalo mit schönen Muster.
Sehr schön, sehr schön. Ah. Mit dem Totenkopf. Wahrscheinlich.
Hm?
Die mit dem mexikanischen Totenkopf.
Die Diaz del Moretes. Ja, exakt genau die ist die, die meine Tochter kriegen wird.
Cool.
Die ist sehr, sehr hübsch.
Nee, ich habe für meine Tochter eine bestellt, die heute angekommen ist. Eine Classic Cantabile. Ich weiß nicht, ob die sich so ausspricht, aber ich spreche sie so aus. Eine Beachbody, das heißt aus komplett Kunststoff, weil meine Tochter nämlich ziemlich rau mit meiner und der Ukulele meines Sohnes umgeht und ich glaube, entweder ist das Schlagzeug ihr richtiges Instrument oder sie braucht vielleicht doch eine Vollkunststoff-Ukulele, mal sehen. Aber die kam heute an und klingt auch sehr gut, ich bin sehr begeistert. Da klimpert es im Hintergrund, der Stefan
klimpert. Mit diesen Tönen entlassen wir euch in euren Tag oder in eure Nacht und wir danken fürs Zuhören. Die Sendung hat, denke ich, genügend Anhaltsmöglichkeiten hergegeben, um auf sneakboard.de immer wieder einen Kommentar dazulassen und euch mit uns weiter zu streiten über, weiß nicht, KI von Amazon oder über die Filme. Ihr werdet was finden. Wir danken fürs Zuhören.
Und folgt uns auf Instagram.
Unbedingt, da sind Fotos von unseren Drogen der Wahl erschienen diese Woche.
Echt?
Und zwischendurch.
Ich habe wieder nichts gepostet, echt.
Ach, du.
Na, dann mach mal.
Ein leeres Glas. Toll.
Okay, also, das war diese Sendung. Nächste Woche könnt ihr wieder reinhören, wenn wir vielleicht schon die Flaschen verteilt haben oder auch nicht. Für diese Woche spielt der Stefan jetzt noch zwei Akkorde und dann sind wir raus. Tschüss.
Tschüss.